Wir haben ebenso schön gesungen von dem Glauben, der nicht vergeht, dieser Glaube, in dem wir leben. Was für einen Unterschied macht dieser Glaube in unserem Alltag? Reicht es, dass ich dann irgendwie sage, ja, ich glaube, es gibt Gott und ich glaube, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. Ich glaube, dass er gelebt hat, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er von den Toten auferstanden ist. Ja, die meisten von euch wissen das. Wozu haben wir dann noch Gottesdienst? Ein echter Glaube macht einen echten Unterschied, weil es meine Überzeugung prägt. Jede echte Überzeugung prägt ja, wie wir leben. Wenn jemand absolut überzeugt ist, wir sollen uns vegan ernähren, dann macht es einen Unterschied in seinem Leben, in dem, was er isst. Wenn jemand sagt, man braucht definitiv 9 Stunden Schlaf die Nacht und es geht nicht ohne, es wird einen Unterschied in seinem Leben machen. Welchen Unterschied macht unser Glaube an Jesus Christus in unserem Alltag? Und im Buch der Sprüche wird der Gerechte und der Gottlose gegenübergestellt, so wie Will das eben schon auch aus Psalm 1 uns vorgestellt hat. Und das Buch der Sprüche wurde an das Volk Israel geschrieben, um zu zeigen, wie sie als Volk Gottes leben sollten. Es gibt viele Abschnitte der Schrift, die handeln von dem, wie Gott gewirkt hat und wie Menschen mit Gott gelebt haben und wie er eingegriffen hat. Aber es gibt auch diese Anleitung, eben konkret auch im Buch der Sprüche. Und wir wollen in den kommenden Wochen auf einige konkrete Erwartungen Gottes eingehen, weil ich glaube, dass das für uns als Gemeinde wichtig ist, darüber nachzudenken, zu sagen, okay, wenn ich sage, ich glaube an Gott, ich glaube an Gottes Wort, ich glaube an Jesus Christus, wie möchte Gott, dass sich das in meinem Leben äußert? Was sind konkret seine Erwartungen, dass das nicht nur ist, ich gebe intellektuell Zustimmung zu dieser Aussage, sondern ich lebe danach. Und ich möchte heute allgemeiner sehen, was charakterisiert jetzt einen Gerechten beziehungsweise einen Gottlosen. Und dazu wollen wir zuerst den Unterschied verstehen. Und du darfst damit Sprüche aufschlagen und wir werden einige Verse aus den Sprüchen nehmen. Einige werden auch an der Leinwand erscheinen, aber nicht alle. Und der Großteil ist in Sprüche, von daher kannst du das gerne aufschlagen. Sprüche 21, Vers 10 ist, wo ich anfangen möchte. Sprüche 21, Vers 10, dort heißt es, die Seele des Gottlosen giert nach Bösem. Keine Gnade findet bei ihm sein Nächster. Also der Gottlose verlangt nach Dingen, die Gott verurteilt. Er giert nach dem Bösen. Nun, was ist böse? Und da hat jeder vielleicht so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Für den einen ist, oh, das ist böse, und der andere sagt, nö, also eigentlich finde ich das ganz okay. Aber es ist nicht einfach nur meine subjektive Meinung, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern dieses ist, was Gott als böse, als falsch deklariert hat. Und Gott lässt das nicht, wie wir es in unserer Gesellschaft gerne haben, da jeder suche sich aus, wenn es für dich in Ordnung ist, ist es für dich in Ordnung. Nein, Gott sagt, es gibt einen objektiven Standard. Nun, der ist nicht so detailliert geschrieben, dass alles nur richtig oder falsch ist. Ihr habt alle ganz unterschiedliche Kleidung an. Nicht das eine ist richtig und das andere ist verkehrt. Aber auch dort hat Gott einen Standard gegeben, dass wir uns anständig anziehen. Nun, aber anständig ist nicht präzise definiert. Von daher gibt es dort einen gewissen Rahmen, aber eben dennoch auch einen Rahmen, den Gott gegeben hat. Er sagt, dass es immer falsch ist, zu stehlen. Ja, aber was ist, wenn die Versuchung so groß war? Ist egal, es ist verkehrt. Ja? Und von daher hat Gott einen Standard gegeben und er sagte, der Gottlose ist dadurch definiert, dass er nach dem Bösen giert. Okay? Dass er ein Verlangen danach hat. Noch nicht mal dass er das ausübt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es beginnt nicht mit der Tat, sondern es beginnt mit dem Herzen. Und da ist, wo dann dieser Glaube wirklich einen Unterschied macht. Wonach ist mein Verlangen? Ist mein Verlangen nach dem Herrn oder ist mein Verlangen, unabhängig davon, ob ich das jetzt ausführen kann oder nicht, ist das nach Dingen, ist meine Zufriedenheit darauf basierend in dem, was ich habe? Manchmal denken wir, naja, aber gottlos, das sind doch die, die nicht hier sind. Das sind doch die Ungläubigen, das sind doch die, die Gott komplett ablehnen. Man muss dort, gerade in Sprüchen, man muss zwischen positionell und praktisch unterscheiden. Oder so formuliert, positionell gerecht wird man nur aus Glauben an Jesus Christus. Aber praktisch gerecht wird man nur aus gelebtem Glauben. In Galater 3 heißt es, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das hat einmal dieses Element zu sagen, vor Gott gerechtfertigt werden wir nur durch Glauben an Jesus Christus. Nicht durch eigene Werke, nicht dadurch, dass ich mich genügend anstrenge, nicht dadurch, dass ich sage, das weiß ich, dass es verkehrt ist, das sollte ich lieber lassen. Weil Gottes Standard ist absolute Heiligkeit und die können wir von uns aus nicht erreichen. Er sagt, seid vollkommen, wie ich vollkommen bin. Jemand von euch vollkommen? Ich nicht. Der Einzige, der je vollkommen gelebt hat, war Jesus Christus. Und das ist dann genau Gottes Gerechtigkeit, dass er sagte, das ist der Standard, den ich erwarte. Und Jesus Christus hat den erfüllt. Und was er dann getan hat, ist, dass er, der Unschuldige, für uns gestorben ist. Damit, wer sein Vertrauen in ihn setzt, nicht in seine eigene Gerechtigkeit, sondern in Christus, dem wird Christi Gerechtigkeit angerechnet. Und das ist, was wir nachher genau im Abendmahl uns erinnern wollen. Dass wir nehmen von dem Brot und von dem Traubensaft und sagen, das ist sein Leib, das ist sein Blut und ich werde nur durch das, was er vollbracht hat, positionell gerecht. Aber in Sprüche redet er weniger über das Positionelle, weniger über unseren Stand vor Gott, sondern wie sich das äußert, die praktische Gerechtigkeit. Ja? Und das ist, wo Gott möchte zu sagen, was in euch drin ist, das soll sich auch nach außen zeigen. Wir sollen uns nicht verstellen, wir sollen nicht etwas anderes vorspielen als das, was wir sind. Nun, das heißt nicht, wir müssen alle Fehler so an die Oberfläche tun und sagen, ja, ich bin eigentlich so ein ganz Schlimmer und deswegen mache ich auch alles so. Ja, aber wir sollen identifizierbar sein, gerade wenn wir gerechtfertigt sind durch Christus, dass sich dieses auch in unserem Leben zeigt. Ja, wenn jemand bei einem Spiel plötzlich das Trikot der anderen Mannschaft anzieht oder etwas anzieht, was sehr verwechselbar ist, von der Farbe her zu sagen, ja, weiß ich gar nicht, wo sind die genau, dann führt das immer zu Fehlern, dann führt das zu Verwechslung. Und Gott sagt, wenn du mein Kind bist, wenn du durch Glauben an Christus gerecht bist, dann lass es offensichtlich sein, dann schäm dich nicht, meine Mannschaftsfarben zu tragen. Nun, wieder, jetzt sind wir wieder bei Mannschaftsfarben, ja, das ist nicht, dass er so eine äußerliche Kleidung sagt und sagt, okay, alle meine Nachfolger tragen gelb oder keine Ahnung, ja, haben wir nirgendwo in der Bibel beschrieben. Aber es soll sich in unserem Leben zeigen, dass wir uns mit ihm identifizieren. Und wir kennen dieses auch mit diesem zwischen positionell und praktisch. Okay. Denk mal an einen Handwerker. Okay. Da gibt es welche, die sind vom Job her Handwerker. Ob sie gut oder schlecht sind, ist völlig dahingestellt, aber sie machen das beruflich, sie sind Handwerker. Dann sind da andere, die sind auch Handwerker. Die sind sehr handwerklich, sie sind sehr begabt mit ihren Händen. Ja, ich weiß, ich bin es nicht. Aber es gibt welche, die sind so. Und die müssen das nicht unbedingt als Job ausüben. Vielleicht machen sie was komplett anderes, aber sie sind trotzdem in einem gewissen Sinn Handwerker, weil sie das praktisch ausüben können. Und Gott möchte, dass wenn wir seine Kinder sind, dass sich das praktisch zeigt an uns zu sagen, okay, da ist diese Identifikation, sie sind gerecht, weil Gott gerecht ist. Und unsere Aufgabe als Kinder Gottes ist, ihn wiederzuspiegeln, dass er in uns erkennbar wird. Ja. Und ja, ich weiß, es gibt so komische Spiegel, die dann etwas ganz anderes widerspiegeln, als was tatsächlich da vor dem Spiegel steht, solche Verzerrspiegel, aber die hast du vermutlich eher nicht in deinem, bei dir zu Hause, sondern die sind dann in irgendwelchen Veranstaltungen. Kann man bei uns Christus sehen, weil er in uns wohnt und sich seine Gerechtigkeit auch in uns widerspiegelt? Sprüche spricht von diesem gelebten Glauben. Und ein gottloses Leben äußert sich im Ignorieren von Gottes Geboten. Während der Gerechte darauf sind, was richtig ist, sind der Gottlose darauf, was für ihn von Vorteil ist. Wenn du Sprüche noch aufgeschlagen hast, geh mal bitte zu Kapitel 12. Sprüche 12, da haben wir wieder diese Gegenüberstellung. Und ich bin in der Vorbereitung tatsächlich einmal von Kapitel 10 bis Kapitel 31 durchgegangen, weil die ersten 9 Kapitel sind noch Erzählungen und die hatten wir auch schon mal vor einiger Zeit betrachtet und habe mir markiert, wo von dem Gerechten und von dem Gottlosen gesprochen wird. Und meine Bibel ist jetzt grün und orange markiert, weil diese Gegenüberstellung sehr häufig da ist. Aber Sprüche 12, Vers 5. Die Gedanken der Gerechten sind recht. Sie sind auf das Recht ausgerichtet. Die Überlegungen der Gottlosen sind Betrug. Der Gerechte denkt daran nach, was sagt Gott darüber? Also wenn ich mit irgendeiner Situation konfrontiert bin, was möchte Gott in dieser Situation? Wie möchte er mit der Beschwerde des Nachbarn, dass ich damit umgehe? Mit dem Stress bei der Arbeit? Mit den Kindern, die miteinander streiten? Gott, was ist recht? Was ist der richtige Umgang? Der Gottlose ist auf Betrug aus. Der ist darauf aus, zu sagen, was ist für mich von Vorteil? Wie kann ich meine Ruhe haben? Wie kann ich den größten Gewinn daraus ziehen? Und das beginnt in den Gedanken und findet seine Fortsetzung in den Worten. Schau einfach einen Vers weiter, Vers 6. Die Worte der Gottlosen sind ein Lauern auf Blut, aber der Mund der Aufrichtigen rettet sie. Ja, wieder eine Gegenüberstellung, aber diesmal auch eine, nicht nur in den Gedanken, das ist, wo es anfängt, sondern dann auch in den Worten. Und das dann wiederum äußert sich auch in den Taten. Schau nochmal ein paar Verse runter in Vers 10. Da heißt es, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist grausam. Sagt, selbst im Umgang mit den Tieren sollte sich das veranschaulich werden, sollte sich zeigen, was ist in mir drin. Sehe ich die ebenfalls als Geschöpfe, die Gott gegeben hat und gehe vernünftig damit um? Oder ist es einfach, ich habe diesen Hass in meinem Herzen und der äußert sich, egal wer mir in den Weg kommt. Nun, man kann das lesen und dann sagen, okay, heißt das dann, ich muss meine Gerechtigkeit beweisen. Ich muss dieses tun, ich muss jenes lassen und ich muss mir Gerechtigkeit verdienen. Das Buch der Sprüche geht nicht um himmlische Verheißungen, sondern um irdische Beobachtung. Das ist ganz wichtig, sich zu merken. Das Buch der Sprüche erzählt uns nicht, wie man zu Gott kommt, sondern wie man als Kind Gottes lebt. Es sagt nicht, wie man gerechtfertigt wird, sondern wie ein gerechtes Leben hier auf der Erde aussieht. Und deswegen, wenn er hier sagt, so ist der Gerechte, dann ist das nicht, mache dieses und du wirst gerecht. Ja? Wenn man sagt, ein Mensch läuft, nun, dann ist ein Mensch in der Lage zu laufen, aber er wird nicht zu einem Menschen, in dem er läuft. Ja, dann sagt mein Hund, okay, ich probiere das auch mit dem Laufen, jetzt bin ich ein Mensch. Nee, du bist kein Mensch, du bist und bleibst ein Hund. Auch wenn du gewisse Sachen tun kannst, die auch ein Mensch tut. Das heißt, auch hier mit Gerechtigkeit, dies ist nicht, wie wir zu Gerechten werden, sondern das ist, was wir als Gerechte machen, wie das aussehen soll, wie sich das äußern soll. Also wir sollen einmal verstehen, es gibt einen Unterschied. Und dieser Unterschied äußert sich in den Gedanken, in den Worten und in den Handlungen. Zurück zu Sprüche Kapitel 10. Dieses, was wir denken, was wir reden, wie wir handeln, hat auch Auswirkungen. Verse 24 und 25 in Sprüche 10. Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen, aber der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Sobald ein Sturmwind daherfährt, ist der Gottlose nicht mehr. Der Gerechte aber ist fest gegründet für ewig. Also wir sollen einmal erkennen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, dem Gottlosen. Und wir sollen auch erkennen, dass dieses Folgen mit sich bringt. Wieder positionell bezieht sich das auf Gottes Gericht. Sagen, der Gerechte wird bestehen vor Gott, nicht aufgrund seiner Gerechtigkeit, sondern Christi Gerechtigkeit, und der Gottlose wird verurteilt. Aber das hat dann eben praktisch auch Auswirkungen auf Erden. Das nehmen wir vielleicht nicht immer ganz so wahr oder sehen einiges als, das ist für mich nicht deutlich genug. Aber das liegt an unserer Perspektive. Wenn du in Sprüche 10 mitgelesen hast, noch die Verse 27 und 28. Da heißt es, die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Das Warten der Gerechten führt zur Freude, aber die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte. Er gibt diese Perspektive und sagte, der Gerechte, sein Warten wird zur Freude. Schon allein dieser Ausdruck bedeutet ja, dass es nicht ist, ich bin gerecht und ich habe ständig Freude, sondern er wartet darauf und eines Tages wird er das bekommen. Es ist nicht immer gleich so. Und gleichzeitig sagt er, das, wonach der Gottlose giert, das bekommt er vielleicht auch für eine gewisse Zeit. Das Geld, für das er betrogen hat, die Stellung, für die er gelogen hat. Aber das macht nicht langfristig glücklich. Das gibt ihm nicht die Zufriedenheit, die er braucht. Und die Schrift möchte uns genau diese Perspektive geben. Sie will uns helfen, nicht nur an die sofortigen Auswirkungen zu denken. Gott schrieb dieses durch Salomo an Israel, an sein Volk. Und die hatten das Land eingenommen wegen der Gottlosigkeit der Einwohner, die vorher da waren. Wenn du nachlesen möchtest, 5. Mose 9, Verse 4 und 5, dort steht das, dass es nicht gibt, weil ihr so gerecht seid, sondern weil die Gottlosen so böse waren. Und er sagte, ich gebe ihnen jetzt das Gericht und gebe es zu euch. Aber nun war es ihr Auftrag, anders zu leben, damit ihnen nicht das gleiche Schicksal widerfährt. Wenn wir hier in Sprüche sind, Sprüche Kapitel 2, dort heißt es ab Vers 20, Sprüche 2, 20 bis 22, darum gehe du auf dem Weg der Gerechten, die Pfade der Gerechten beachte, denn die Aufrichtigen bewohnen das Land und die Lauteren bleiben darin. Die Gottlosen aber werden getilgt aus dem Land und die Treulosen reißt man aus ihm heraus. Lebt danach, lasst diese Gerechtigkeit in eurem Leben sich äußern, sich zeigen. Dann werdet ihr den Segen im Land erleben. Und so gibt Gott Verheißungen. Er hat ihnen dieses Land versprochen. Aber er gibt auch Warnungen, sagt, ja, wenn ihr euch nicht daran haltet, wird es auch Konsequenzen geben. Das heißt, unser Verhalten beeinflusst unsere Beziehung sowohl zueinander als auch zu Gott. In Sprüche 15 heißt es, fern ist der Herr von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten hört er. Er sagt, wenn jemand dadurch charakterisiert ist, dass er Gottes Gebote ignoriert, dass er gottlos handelt, dann sagt Gott, ja, dann höre ich auch auf die Gebete nicht. Aber ich dachte, Gott ist allwissend, dann hört er das doch. Ja, er wird es akustisch vernehmen, aber sagte, ich werde nicht darauf hören, ich werde nicht darauf eingehen, weil du nicht auf mich hören möchtest. Und wenn wir nicht bereit sind, auf ihn zu hören, wird Gott auch nicht auf uns hören. Wie wir leben, macht einen Unterschied. Noch einmal in Sprüche 11. Und wenn du das Buch der Sprüche kennst, der Grund, warum wir hier so ein bisschen springen, ist, dass Sprüche ab Kapitel 10 halt lauter einzelne Themen immer wieder an verschiedenen Stellen anspricht und so einzelne Ausdrücke sind. Sprüche 11, Verse 5 und 6. Die Gerechtigkeit des Lauteren ebnet ihm den Weg, doch der Gottlose kommt durch seine Gottlosigkeit zu Fall. Die Gerechtigkeit der Aufrichtigen rettet sie, aber durch ihre Gier werden die Treulosen gefangen. Wie denn? Es ist nicht, durch die Gerechtigkeit wird man vor Gott gerettet, aber es bewahrt, in dem Sinne gerettet, bewahrt vor Konsequenzen hier auf Erden. Gilt das auch heute noch? Generell schon, weil wie gesagt, auch damals, das waren Beobachtungen, die allgemein galten, keine direkten Verheißungen Gottes zu sagen, es wird immer so sein. Ein Unterschied, den man allerdings berücksichtigen muss, ist, wir leben nicht unter diesem Gesetz, wir leben auch nicht unter einem gottesfürchtigen Herrscher, wir leben in Deutschland unter dem deutschen Gesetz und von daher gibt es Unterschiede. Und schon Sprüche hat in 29 Vers 16 hat vorhergesagt, wo sich die Gottlosen vermehren, vermehrt sich auch das Verbrechen. Das war damals der Fall und das ist heute der Fall. Das heißt auch, die Gottlosigkeit hat gesellschaftliche Folgen, aber eben auch Folgen für das eigene Gewissen. Ich lese einmal Sprüche 29, Vers 6. Dort heißt es, im Verbrechen des bösen Menschen liegt eine Falle für ihn, aber der Gerechte jauchzt und ist fröhlich. Nun heißt das, wer gerecht lebt, der jubelt ständig und hat nie Herausforderungen. Nein, aber sagte, der gottlos lebt, der stellt sich selber eine Falle, weil er Sachen tut, die nicht richtig sind und irgendwann wird er erwischt und irgendwann kann er sich selber nicht mehr rausreden oder erinnert sich gar nicht mehr, was er da wieder erzählt hat. Und selbst wenn es den Anschein hat, Leute kommen irgendwie damit durch, dann ist das eben nur zeitlich begrenzt. Vielleicht sagst du, das, was du sagst, das ist nicht, was ich beobachte. Ich habe Nachbarn, die leben absolut gottlos. Ich habe Familienangehörige, die fragen überhaupt nicht nach Gott und die haben mehr als ich. Vielleicht sehen sie sogar glücklicher als ich aus. In Sprüche 11, Vers 21 heißt es, die Hand drauf, der Böse bleibt nicht ungestraft, aber die Nachkommen der Gerechten entrinnen. Man sagt, hey, vielleicht ist es noch nicht der Fall. Vielleicht siehst du es noch nicht, aber versprochen, es bleibt nicht ungestraft. Es wird Konsequenzen geben. Und entweder die Person kehrt um zum Herrn und Christus hat seine Strafe oder ihre Strafe dann auch übernommen. Oder sie bekommen ihre gerechte Strafe in der Verdammnis. Was ist der Ausweg? Der wird auch beschrieben in Sprüche. Sprüche 18, Vers 10. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Der Gerechte hat einen Ausweg. Nicht in dem Sinne von, ich bin jetzt gerecht genug. Und deswegen geht es mir gut, sondern er läuft zum Herrn, er birgt sich bei ihm, er hat etwas, jemanden, zu dem er kommen kann, dem er seine Sorgen, seine Nöte abgeben kann und der für uns sorgt. Sagt er, da ist unsere Hoffnung, da ist unser Ausweg. Was machen wir nun damit? Wir haben diese Gegenüberstellung und ich habe noch, weiß nicht, 30 weitere Stellen markiert. Die werden wir jetzt nicht alle lesen. Aber es reicht nicht einfach, dieses zu hören, sondern wir müssen damit etwas tun. Wenn du die letzte Stelle eben mitgelesen hast in Sprüche 18, dann geh bitte zu Sprüche 19, Vers 27. Ich glaube, ich habe es auch an der Leinwand. Ja. Dort heißt es, Sprüche 19, Vers 27. Hör auf, mein Sohn, Zucht anzuhören, um dann abzuirren von den Worten der Erkenntnis. Salomo hat dieses an seinen Sohn geschrieben, aber wurde veröffentlicht, sodass wir alle das lesen können. Und er sagt, hör auf! Hör auf mit was? Dir den Gottesdienst anzuhören und danach weiterzumachen, als hättest du ihn nicht gehört. Er sagt, hör auf, die Bibel zu lesen, aber dann nicht danach zu handeln. Hör auf, das Richtige zu lesen, aber nicht danach zu leben. Seine Anweisung ist zu sagen, ich möchte dir helfen, ich möchte dir helfen für dein Leben, aber es wird dir nur helfen, wenn du es auch umsetzt, wenn du danach lebst, wenn du danach handelst. Aber vielleicht sagst du, boah, das habe ich bisher gar nicht gemacht. Was jetzt? Sprüche 21, Vers 21. Wer der Gerechtigkeit und Gnade nachjagt, findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Das heißt, wenn ich einsehe zu sagen, ich habe zwar schon vieles gehört oder ich habe ein bisschen gehört oder ab und an mal gelesen, aber bisher war das immer so, okay, morgens 10 Minuten irgendeinen kurzen Bibelabschnitt lesen und dann kommt der Alltag. Sonntag in den Gottesdienst gehen, aber Montag hat mit Sonntag nichts zu tun. Dann sagt er, wer nach Gerechtigkeit strebt, der findet Gerechtigkeit und Leben. Wer sagt, bisher habe ich das nicht umgesetzt, aber ich will diese Auswirkung, von denen wir eben gehört haben, ich will diese vermeiden und ich kann umkehren. Du kannst heute umkehren, wenn du erkennst zu sagen, entweder ich habe überhaupt nicht drauf gehört oder aber ich habe auf gewisse Sachen gehört, aber andere so ein bisschen, naja, ich weiß, Gott möchte das eigentlich nicht, aber machen doch alle, aber würde mich einiges kosten. Gott möchte kein Aber, sondern er möchte ein Amen. Sie sagen, Gott, du hast gesagt, und weil du gesagt hast, rede die Wahrheit in Liebe, werde ich die Wahrheit in Liebe reden. Ja, aber die Leute, die nehmen das so nicht an. Wir handeln nicht, weil wir glauben, dass die Leute das annehmen, sondern weil Gott das annehmen wird. Ich bin nicht für die Reaktion der anderen verantwortlich. Ich bin für mein Handeln gegenüber Gott verantwortlich. Und Gott möchte, dass wir zu ihm kommen und umkehren. Und er hat den Preis für die Gottlosigkeit bezahlt. In Römer 5 wird es so ausgedrückt. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Er drückt das explizit so aus, zu sagen, für die, die eigentlich unter diesem Gericht waren, die sich von Gott abgewandt haben. Vielleicht gar nicht abgewandt haben in dem Sinne von, ich bin nicht in Gottesdienst gegangen, ich habe keine Bibel gelesen, aber in dem Sinne von, sie haben nicht danach gelebt. Aber auch dafür ist Christus gestorben. Weil Gottes Ziel ist nicht die Zerstörung der Gottlosen, sondern ihre Umkehr. Darfst mitlesen, darfst zuhören. Hesekiel 18, ich möchte den Abschnitt einmal vorlesen, weil der redet davon, was Gottes Absicht ist. Hesekiel 18, ab Vers 19, dort heißt es, ihr sagt, warum trägt der Sohn nicht an der Schuld des Vaters mit? Dabei hat der Sohn doch Recht und Gerechtigkeit geübt, alle meine Ordnung bewahrt und sie getan, leben soll er. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und alle meine Ordnung bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, leben soll er und nicht sterben. All seine Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden. Um seiner Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben. Sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Gott sagt, ich habe keinen Gefallen daran, Konsequenzen, Strafe auszuüben. Ich habe Gefallen daran, dass Leute das einsehen und umkehren, dass sie zurückkehren zur Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das ist auch die Verbindung zum Abendmahl, was wir jetzt gleich feiern wollen. Gott will uns nicht verurteilen, er will uns versöhnen. Und dafür ist Christus gekommen. Das bedeutet auch, Gottes Offenbarung beschränkt sich nicht auf Verhaltensregeln, sondern sie erzählt Gottes Heilsplan. Gott hat uns Sprüche gegeben, hat gesagt, hier ist, wie ihr leben sollt. Aber das ist nicht die ganze Bibel, ist, so spricht der Herr, du sollst machen und wehe dir, wenn du es nicht tust. Sondern das ist beinhaltet, weil es diese Konsequenzen gibt. Aber es ist viel mehr dabei. Und er sagt, er gibt diese Regeln, um uns aufzuzeigen, um uns den Spiegel vorzuhalten, zu sagen, schau her, wir können noch so viel sagen, behaupten, wer wir sind. Es ist, wer wir wirklich sind. Ja? In unserer Gesellschaft ist es so sehr akzeptiert zu sagen, du bist, wer du vorgibst zu sein. Wenn du sagst, du bist eine Katze, dann bist du halt eine Katze. Nein, du kannst dir das nicht aussuchen. Ich habe gelesen, der das dargelegt hat und gesagt hat, du kannst dir doch auch nicht die Attribute selber aussuchen. Ja, ich bin gütig. Ja, wenn kein anderer dich so sieht, ja, ich bin weise. Ja, zeigt sich das. Ich bin intelligent. Kommt drauf an. Ja, du kannst nicht einfach dich selber definieren, wer du jetzt bist. Und das machen andere, die das beobachten und sagen, ich kann das vergleichen. Und Gott gibt uns einen objektiven Maßstab und sagt, gerecht ist derjenige, der einmal positionell gerecht ist, durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Annahme, dass ich eingesehen habe, eigentlich bin ich es nicht in mir selber, aber ich akzeptiere, dass ich es nicht bin und dass ich brauche und dass Gott mich jetzt gerecht erklärt durch Jesus Christus. Aber dass sich das dann eben auch widerspiegelt im Leben. Ja, wenn du sagst, ich bin ein Athlet, dann soll sich das in deinem Lebensstil widerspiegeln. Wenn du sagst, ich bin Musiker, aber du nie ein Musikinstrument in die Hand nimmst oder darauf spielst, dann würden Leute sagen, woran soll ich das festmachen? Wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, woran kann man das festmachen? Die Evangelien berichten uns, wie man geistliches Leben bekommt. Die Weisheitsliteratur und Sprüche sagt uns, wie man als Gerechter lebt. Diese Regeln retten nicht, aber ohne Regeln funktioniert ein Leben nicht. Da müssen wir uns prüfen. Habe ich diese Gerechtigkeit Christi und zeigt sie sich bei mir? Ich möchte schließen mit einem Zitat aus Titus 2. Dort heißt es, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Sagt, wenn wir Gottes Gnade wirklich richtig verstehen, dann ist das nicht, super, Gott vergib mir, jetzt kann ich gottlos leben. Nee, er sagt, wer dieses versteht, der leugnet die Gottlosigkeit. Nicht in dem Sinne von, die gibt es nicht, sondern ich sage Nein dazu. Ich will nicht mehr dafür leben, sondern ich weiß, was es Christus gekostet hat, dass er für die Gottlosen, für mich, am Kreuz gestorben ist. Und dass er uns seine Gerechtigkeit gibt und sagt, okay, wenn du jetzt neu bist, dann soll es auch neu aussehen. Ja, wenn du dir ein neues Badezimmer einbauen lässt, dann war der Grund vermutlich, dass das alte nicht mehr gut genug war. Und du möchtest nicht, dass das neue genauso aussieht wie das alte. Wenn du dir ein neues Fahrzeug kaufst, weil das alte Schrott war, dann willst du, dass das neue nicht ist wie das alte. Christus, wenn du Jesus Christus als deinen Heiland angenommen hast, dann bist du eine neue Kreatur. Sei nicht mehr der Alte. Unabhängig vom Alter. Ja? Aber von innen heraus neu zeigt sich was innen drin Neues in deinem Leben. Gott möchte, dass sich dieses äußert. Sagen wir, du hast ein Auto und du baust in dieses alte Auto einen neuen Motor. Dann sieht das alte Auto immer noch genauso aus wie vorher. Aber am Fahren sollte sich äußern, dass da etwas Neues drin ist. Eine Neugeburt in Christus heißt nicht, ich sehe gleich anders aus. Aber ich lebe anders als zuvor. Zeigt sich bei dir, zeigt sich bei mir, dass da ein ganz neuer Motor drin ist. Dass das Alte vergangen ist, Neues geworden ist. Christus hat das erkauft und er sagte, bitte, ich mache dich neu, ich reinige dich von aller Ungerechtigkeit. Jetzt lebe auch so. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns in Christus neu machst. Und dass du uns auch Anleitung gegeben hast, wie dieses neue Leben dann sich äußern soll, sich anschaut, ausschaut. Herr, ich bete, wenn jemand hier ist und sagt, bei mir ist noch alles beim Alten. Bei mir ist nichts Neues. Meine Begierde, mein Verlangen ist nach den Dingen dieser Welt, ist nach meinem Vorteil, nicht nach Gottes Ehre. Ich bete, dass du überführst. Und ich bete, dass sie zu dir kommen und deine Gerechtigkeit finden, denn du bietest sie an. Du bist für die Gottlosen gestorben, nicht für die Gerechten. Ich bete aber auch für uns, die wir deine Gerechtigkeit empfangen haben. Herr, dass sie sich in unserem Leben äußert, dass es einen Unterschied macht, dass es sichtbar, erkennbar wird in unserem Leben, welchen Unterschied du machst. Herr, prüfe mein Herz, prüfe unsere Herzen. Nicht, dass wir uns mit anderen vergleichen, wie gut wir sind, sondern dass wir uns mit deinem Wort vergleichen und sehen, was du an uns bewirken möchtest. Herr, höre nicht auf zu wirken, wir brauchen dich. Wir brauchen immer wieder Reinigung und wir brauchen dein Wirken in uns, denn ohne dich können wir nichts tun. Hilf uns dabei, so bitten wir in Jesu Namen. Amen.